Christian.
Clara.
Wie geht's der deutschen Industrie?
Das Wort beginnt mit B, ist aber, glaube ich, nicht ganz jugendfrei. Deswegen sage ich bescheiden. Es sieht ja so ein bisschen so aus. Ohne russisches Gas ist unsere Industrie tatsächlich im Eimer. Es gibt anscheinend keinen Plan B. So wirkt es auch für mich jedenfalls, wenn ich aktuell in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten die Nachrichten nicht nur bei uns lese und höre, das russische Gas, das war unser Fundament und alle Alternativen, über die wir derzeit diskutieren, die scheinen zu teuer, sind noch nicht technologisch so ausgereift, dass man sie nutzen kann. Und jetzt ist besonders schmerzhaft für uns im Klimalabor, die Lösung, die die Industrie jetzt teilweise gefunden hat, klingt ein bisschen so, wir können ja einfach mit dem Klimaschutz wieder aufhören.
Ja, die Lage ist verheerend. Ich glaube, man muss das auch einfach so sagen. Laut Arbeitsmarktforschern gehen derzeit etwa 10.000 Stellen in der Industrie verloren, monatlich. Mhm. Und ja, die Lösung scheint zu lauten, Verbrenner aus, abschaffen, Emissionshandel abschaffen, CO2-Steuer abschaffen. Also es ist schon wirklich traurig, dass es so weit gekommen ist.
Wir haben aber noch ein bisschen Hoffnung. Wir sind ja ein konstruktives Format, dass es eventuell doch vielleicht die ein oder andere Lösung gibt. Und das ist die Frage, mit der wir uns hier heute Abend beschäftigen wollen, mit drei tollen Gästen bei uns im Klimalabor. Und zwar in einem Live-Podcast bei uns aus dem RTL-NTV Hauptstadtstudio. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana-Universität in Lüneburg und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo und herzlich willkommen, Claudia Kempfert.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich sehr.
Ja, und er sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag, ist seit Dezember 2021 stellvertretender Chef der Bundestagsfraktion von CDU und CSU und Sprecher für Wirtschaft und Energie. Hallo und herzlich willkommen, Sepp Müller.
Schönen guten Abend.
Und sie ist seit 2014 die Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft in Berlin. Die Stiftung ist eine Initiative von Vorstandsvorsitzenden, von Geschäftsführern und Familienunternehmern, um sektor- und branchenübergreifend, also für die gesamte deutsche Wirtschaft, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu fördern. Und zwar so, und deswegen freut es uns sehr, dass Sie heute da sind, dass die deutsche Wirtschaft und die Industrie profitieren. Hallo und herzlich willkommen, Sabine Nallinger.
Schönen Abend.
Und Frau Nallinger, bevor wir über den ETS und russisches Gas und alles, was dazugehört, sprechen, lassen Sie uns erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Christian und ich haben das zwar eben schon so ein bisschen amateurhaft sozusagen gemacht, aber was sagen Sie, wie ist die Lage der deutschen Schwerindustrie und was sind die größten Probleme?
Naja, also es geht nicht nur um die Schwerindustrie und die Grundstoffindustrie aber auch, sondern viel mehr. Herr Herrmann, Sie hatten es ja schon gesagt, bei uns in der Stiftung sind Unternehmen aus nahezu allen relevanten Branchen der deutschen Wirtschaft vertreten. Und das Fatale ist eben, dass es nicht nur der Grundstoffindustrie gerade schwer geht, sondern tatsächlich fast in jeder Branche. Die Gespräche, die ich dort mit Unternehmensvertretern und Vertreterinnen führe, zeigen auf, dass die letzten Jahre tatsächlich sehr hart waren in der Industrie seit 2018, dass wir Arbeitsplätze kontinuierlich verlieren.
Seit 2018 schon.
Seit 2018, weil viele ja das auch mit der Ampelregierung in Zusammenhang gebracht haben. In der Tat hat der Abbau schon früher begonnen. Und aber auch zum Beispiel in der Baubranche, wo man jetzt gehofft hat mit der neuen Bundesregierung, einen Baubooster, der ja auch angekündigt war, tatsächlich wieder den Markt anzukurbeln, der bleibt leider aus. Von daher muss ich wirklich so ein Gesamtbild abgeben, das relativ, ich würde wirklich den Begriff dramatisch verwenden, weil es eben auch nicht den Anschein gerade gibt, dass es den angekündigten Aufbruch gibt, den Aufschwung gibt, auf den warten, glaube ich, alle hier in Deutschland, vor allem die Industrie- und Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen. Und um das soll es, glaube ich, heute Abend gehen, wie wir den ankurbeln können. So ein paar Ideen habe ich dazu schon.
Dann sind wir gespannt drauf.
Ich bin zufrieden, dass wir den richtigen Titel gewählt haben für diesen Abend und auch ein bisschen traurig. Er heißt ja, wie retten wir die deutsche Industrie mehr oder weniger? Es geht wirklich darum, die deutsche Industrie vor dem Abgrund zu retten.
Vor dem Abgrund, also ich würde mal sagen, die Zahlen sind gerade dramatisch und was so dramatisch ist, dass ja nicht nur in Deutschland gerade die Wirtschaft schwächelt, sondern wir haben ja weltweit auch nochmal ganz andere Themen, die die Menschen beschäftigen. Es findet ja regelrecht eben weltweit auch ein Rechtsruck statt. Es finden eben Prozesse im globalen, in der globalen Welt statt, die uns tatsächlich zum Nachdenken bringen, dass eben bekannte Partner, die wir da hatten Handelspartner Freunde, ich rede gerade von unseren Freunden in der USA, eben tatsächlich wegbrechen. Und was mir eben auffällt, ist, dass diese große Unsicherheit eben die ganze Bevölkerung erfasst hat. Und deswegen glaube ich, ist es umso wichtiger, dass jetzt die Regierung, dass aber auch Wirtschaftsunternehmer und Unternehmerinnen eben auch eine Orientierung geben und dass wir tatsächlich so eine Aufbruchstimmung hier erzeugen, weil es geht um noch viel mehr, sage ich mal, als den Wirtschaftsstandort Deutschland. Es geht tatsächlich auch um die Zukunft unserer Demokratie hier im Lande und es treibt eben auch sehr viele um.
Und Herr Müller, wenn Sie das jetzt hören, ich meine, Ihre Regierung hat natürlich insbesondere mit diesem Wirtschaftsaufschwung Wahlkampf gemacht und auch immer so ein bisschen gesagt, naja, wenn die Ampel erstmal weg ist, kriegen wir das schon wieder hin. Wenn wir jetzt auch hören, das hat gar nicht erst mit der Ampel angefangen, sondern eigentlich schon deutlich früher. Jetzt dauert es doch deutlich länger, als der ein oder andere vielleicht gehofft hat, da wieder in Schwung zu kommen. Woran mangelt es und haben Sie vielleicht auch in der Bestandsaufnahme nochmal Neues dazugelernt, was eigentlich die Probleme der deutschen Industrie sind?
Ja, wir haben strukturelle Probleme. Das sagen uns ja nicht nur die Gutachten, die wir jetzt vorliegen haben, sondern das sagen die Zahlen seit Monaten, wenn nicht sogar seit Jahren. Das ist insbesondere das Thema Energiepreise. Wir sind nicht wettbewerbsfähig für unsere Industrie mit den sehr hohen, wenn nicht sogar den höchsten Energiepreisen. Wir haben die höchsten Lohnnebenkosten. Wenn wir dort nicht Steuern eingreifen, werden die Ende der 20er Jahre bei 45%, Mitte der 30er Jahre bei 50% liegen. Und wir haben extrem hohe Bürokratiekosten. Und das im Dreiklang führt dazu, dass wir seit Jahren strukturelle Probleme haben, die sich mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine deutlich verschärft haben, weil die Energiepreise durch die Decke geschossen sind. Mit der letzten Umfrage, die Allensbach gemacht hat, sagen 96% der energieintensiven Unternehmen, dass sie das Land verlassen wollen. Und das ist ein Alarmzeichen. Diese Koalition hat sich verständigt darauf, dass Industrie im Wirtschaftskapitel steht, dass wir Industrie halten wollen. Das Wirtschaftskapitel ist Nummer eins im Koalitionsvertrag. Wir wollen und werden die Wirtschaft wieder auf Fahrt bringen. Das ist einerseits Stimmung und das ist andererseits diese drei Dinge, die ich Ihnen genannt habe. Und da kommen wir sicherlich noch dazu, mit den einzelnen Punkten zu verbessern und einiges auf den Weg zu bringen.
Frau Kempfert, bleiben wir einmal bei den Energiepreisen. Teilen Sie die Analyse, dass das Hauptproblem ist, gerade wenn wir mal schauen, wenn es 2018 angefangen hat, dann hat es ja schon angefangen, bevor die Energiepreise durch die Decke geschossen sind mit den Problemen in der deutschen Industrie.
Ja, und wir haben viele Probleme in der Wirtschaft und es sind eben nicht die Energiepreise, die da hauptsächlich der Grund sind, sondern die Energiepreise sind für energieintensive Unternehmen ein Problem, klar. Die haben hohe Energiekosten und wir wissen aus unseren Studien, dass das ein sehr geringer Teil ist der Industrie, die überhaupt diese hohen Energiepreise zahlen müssen, beziehungsweise hohe Energiekosten haben und ein Großteil der Industrie eben nicht. Und da muss man schon differenzieren, dass eben allein die Energiekosten nicht Grund sind. Das liegt einerseits daran, ja, die Energiekosten sind für energieintensive Unternehmen hoch, aber es liegt vor allen Dingen auch am Verbrauch. Der muss dann runter. Also je weniger Energie verbraucht wird, desto geringer auch die Kosten. Und das andere ist, dass wir immer noch den Preis der verschleppten Energiewende bezahlen. Denn die beste Energiepreisbremse, die wir haben, sind die erneuerbaren Energien. Die senken die Energiekosten nachweislich. Und aus dem Grund ist es richtig, dass einzelne Bereiche schon auch belastet sind, aber eben nicht die gesamte Industrie. Und da gibt es ganz andere Gründe. Ein Teil wurde schon genannt, aber die Energiekosten sind da nicht der Hauptgrund, sondern die internationalen Entwicklungen, die wir im Moment haben, die Krisen in der Welt, die Handelsproblematiken, die auch entstehen, insbesondere auch durch die USA oder auch andere Länder wie China, die sehr weit aufholen, auch im Bereich Elektromobilität, erneuerbare Energien und dort sehr viel subventionieren. Da sind wir in einem Wettbewerb und da all das belastet auch die Industrie, die zum größten Teil Märkte verschlafen hat, wenn wir an die Elektromobilität denken oder sehr schwer nur auf holen kann oder auch in anderen Bereichen, wo es darum geht, in Zukunftsmärkte zu investieren. Und da ist so ein beliebtes Argument, die Energiekosten sind schuld an allem, eben nicht wirklich der ausschlaggebende
Aber was
Grund.
Mache ich denn, wenn ich ein Stahlunternehmer bin? Dann hilft mir ja, also die Erneuerbaren helfen mir nicht wirklich, weil ich glaube, die erreichen bei einer Elektrifizierung nicht die Prozesstemperaturen, die teilweise für die Stahlherstellung notwendig sind. Und ein Industriestrompreis, der hilft mir ja auch nicht, Frau Kempfert. Da hilft mir doch nur das russische Gas, oder?
Nein, da hilft nicht das russische Gas. Also wenn Sie Stahlhersteller sind, wäre das Allerbeste, wenn Sie auf grünen Wasserstoff setzen.
Und, den es ja nicht gibt.
Und der aber ist. Hergestellt werden kann und sollte mit Ökostrom. Und die in China beispielsweise wird ja auch schon investiert in grünen Wasserstoff. Aber richtig, da müsste man hinein investieren. Und dadurch, dass wir so spät dran sind, zahlen wir eben den Preis der verschleppten Energiewende. Es war von vornherein hochproblematisch, dass wir uns so abhängig gemacht haben vom russischen Gas. Den Preis zahlen wir immer noch und den Preis zahlen auch eben diese gasintensiven Unternehmen, die sehr viel früher das erkennen hätten müssen, dass die Risiken so groß sind und dass man umstellen muss oder energiesparsamer wird oder umstellen muss auf andere Technologien. Und das ist auch der Schlüssel dafür. Ein Industriestrompreis, der ist ökologisch und ökonomisch unsinnig, auch kontraproduktiv. Wir sollten jetzt nicht, dass die fossilen Industrien subventionieren, sondern die Zukunft. Da geht es um die Transformation und da hilft der Industriestrompreis nicht.
Frau Nallinger, Sie haben ja auch unter anderem Salzgitter bei sich in der Stiftung Klimawirtschaft. Ist das tatsächlich so, dass man mit Wasserstoff vorankommt? Weil das, was wir gehört haben, zum Beispiel in Remscheid, einer Industriestadt, da gibt es ein Unternehmen namens Dirostal, die sagen, das hilft uns nicht, der Wasserstoff, weil der ist zu teuer und wir wissen auch nicht, wie der zu uns kommen soll.
Also Salzgitter hat tatsächlich voll auf Wasserstoff gesetzt. Ja, also wir haben ja zwei Stahlkonzerne in der Stiftung mit ThyssenKrupp und Salzgitter. Und beide haben unterschiedliche Wege, die sie gehen. Das fand ich übrigens auch spannend. Ja, so viel zu Technologieoffenheit, dass man schon unterschiedliche Prozesse entwickeln kann. Bei Salzgitter weiß ich das sehr genau, dass die ganz dezidiert auf Wasserstoff, auf grünen Wasserstoff gesetzt haben. Salzgitter ist massiv in das Investment gegangen an Windenergie, Offshore-Windenergie und hat da auch schon tatsächlich ist in Vorleistung gegangen. Und was jetzt fehlt, ist tatsächlich das Netz. Also nächstes Jahr wird Salzgitter soweit sein, dass sie Wasserstoff mit Wasserstoff ihren grünen Stahl produzieren können, aber es ist kein Netz da. Das ist fatal.
Und der Stahl ist nicht konkurrenzfähig am Markt.
Der Stahlpreis in der Tat ist gesunken. Wir wissen, dass China eine dezidierte Industriepolitik betreibt. Und mit dem Tempo und mit der Klarheit, wie China da vorgeht, kommen wir tatsächlich nicht mehr mit. Das müssen wir einfach feststellen. Das betrifft ja nicht nur die Stahlindustrie. Das betrifft im Wesentlichen fast alle Industriebereiche, wir haben. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vor 11 Jahren die Stiftung gekommen bin, habe ich damals schon mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, die mir gesagt haben, wir brauchen eine Industriepolitik. Und die Politik hat mir immer gesagt, nee, Frau Nallinger, die Unternehmen wollen überhaupt nicht gesteuert werden, die wollen rein freien Markt.
Wir wollen den Markt und jetzt wollen wir Industriestrompreise.
Ja, aber also schon vor 11 Jahren war der Wirtschaft klar, dass sie nicht mithalten können, wenn wir nicht tatsächlich auch Wirtschaft und Politik Hand in Hand geht. Und ich kam immer aus Gesprächen mit der Wirtschaft, mit ganz anderen Ergebnissen als die Gespräche mit der Politik. Und es hat erst mal Jahre gebraucht, bis tatsächlich in der Politik im Deutschen Bundestag das durchgesickert ist. Wir brauchen tatsächlich einen entsprechenden Plan, eine Programmatik, um überhaupt mithalten zu können.
Herr Müller, und ich glaube im Stichwort, wo bleibt eigentlich das Wasserstoffnetz und wie kriegen wir da eine Industriepolitik hin, die dann eben förderlich ist? Wo stehen wir da gerade? Was ist der Plan?
Gut, wir müssen uns erstmal die Frage stellen, ob Wasserstoff so fliegt, wie wir uns das alle wünschen. Wir sehen.
Wenn wir nicht jetzt damit anfangen, dann haben wir die Frage ja schon beantwortet.
Das ist vielleicht eine Frage Henne-Ei. Lassen Sie mich noch auf Frau Professor Kempfert kurz Replik nehmen. Die Energiepreise sind für die energieintensive Industrie das entscheidende Kriterium. 98% der Unternehmen überlegen, uns zu verlassen. Wir verlieren nicht mittlerweile nur 10.000 Industriearbeitsplätze, mittlerweile monatlich 15.000 Industriearbeitsplätze. Nicht nur im Osten Deutschland, im Chemiedreieck, sondern bis in den tiefen Westen hinein. Da sind Familienschicksale, die dahinter hängen. Und deswegen muss ich Ihnen da widersprechen. Es sind die Energiepreise, die diese Unternehmen, insbesondere im chemischen Bereich, nicht die Möglichkeit geben, und darum komme ich auch gleich auf Wasserstoff, die Möglichkeit geben, dort zu investieren. Und Sie hatten 2011 mal ganz interessant gesagt, Gas ist eine Brückentechnologie, und hatten gesagt 2011 in einem Interview, Gaskraftwerke wären die Brücke.
Aber sie sind im Jahr 2025, wenn
sie
ich
machen,
das so
sie hatten auch, sie hatten auch vor 2 Jahren gesagt, dass der Ölpreis mal bei 200 Euro, der 200
also
US-Dollar den Barrel.
Also da muss ich widersprechen. Also Entschuldigung, wenn ich auf das Niveau
Frau Professor Kämpfer,
ich
hatte Sie aussprechen lassen.
Genau, wir klären das gleich erstmal anders.
Ich hatte Sie aussprechen lassen. Ich hatte Sie aussprechen lassen und Ihre Dinge, die Sie hier hingestellt haben, ausreden lassen. Dann wäre es schön, wenn Sie mich auch ausreden lassen.
Dann möchte ich aber gerne darauf.
Weil Sie wissen, auch in der Wissenschaft muss man sich auch Kritik anhören. Und die hören Sie auch aus anderen wissenschaftlichen Mündern. Aus anderen wissenschaftlichen Mündern.
Auf Fake News müssen wir reagieren.
Aus anderen wissenschaftlichen Mündern in Ihre Richtung. Und jetzt kommen wir auf das Wasserstoffnetz, auf was Sie richtigerweise hingewiesen haben und gefragt haben. Wenn wir Industrieunternehmen haben, die sich jetzt, wie beispielsweise ArcelorMittal, nicht mehr dafür entscheiden, in Wasserstoff zu investieren, sondern in andere europäische Länder zu gehen, weil unter anderem der Strompreis dort deutlich günstiger ist, wie in Frankreich, dann stellt sich die Frage,
der Strompreis,
dann stellt sich die Frage gar nicht mehr nach dem Wasserstoff, weil wir gar keine Abnehmer mehr haben. Und deswegen tun wir jetzt alles daran, im Primärenergiebereich die Kosten zu senken, damit wir erst einmal die Unternehmen hier halten. Die Gasspeicherumlage wird abgeschafft, wir schaffen die oder senken die Netzentgelte um 6,5 Milliarden Euro. Wir müssen erstmal dafür Sorge tragen, wir hatten von 15.000 Industriearbeitsplätzen gesprochen, dass die Arbeitsplätze erst einmal hier bleiben. Die Unternehmen verlassen uns. Wir haben eine Industrieauslastung von 72%. Erst ab 90% ist ein positives Ergebnis in der chemischen Grundlastindustrie zu erreichen. Die gehen uns reihenweise von der Stange. Da brauchen wir gar nicht mehr um Umstellung reden. Und wenn wir sie gehalten haben, und das ist jetzt sehr, sehr anstrengend, können über Stahl noch reden, was machen wir mit Zöllen? Da ist ja die EU jetzt gerade mit einem Vorschlag gekommen. Was machen wir mit dem Pram, mit dem Stahlpram aus Russland? Müssen wir uns auch anschauen, Sanktionspaket, ob man das vorziehen kann. Gibt ein paar andere Interessen aus innerhalb der EU. Aber wir müssen die erstmal halten. Und das ist extrem herausfordernd aktuell.
Genau, ich glaube, die Zustandsanalyse, ich komme sofort zu Ihnen, die Zustandsanalyse, die haben wir ja auch schon beschrieben, dass das auf jeden Fall der Fall ist. Deswegen sprechen wir auch heute Abend. Und dann ist ja wirklich die Frage, wie geht man voran? Und ich finde es trotzdem nochmal interessant, Frau Kempfert, gehen Sie noch einmal zurück auf die Energiepreise. Es ist ja tatsächlich spannend zu sagen, dass das der einzige Grund ist. Es wird auch an vielen Stellen gesagt, naja, es ist eher ein Dreiklang. Wir haben die geopolitische Lage, wir haben den demografischen Wandel. Und das hat schon begonnen, lange bevor die Energiepreise sich in Deutschland so entkoppelt haben von
die Regulatorik
anderen Märkten.
Und nicht.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja wissenschaftliche Fakten und auf die habe ich hingewiesen. Es gibt eine Studie von uns, für die Sie gerne nachlesen können, Herr Müller, wo wir dezidiert auflisten, wie welche Energiekosten welche Branchen haben. Und da ist es so, dass die energieintensiven Unternehmen ja hohe Energiekosten haben, aber das ist ein sehr geringer Teil. Da reden wir von 5-7% der gesamten Industrie. Darum ging es bei dieser Aussage, dass eben auch ein Großteil der Industrie andere Themen hat, die auch wichtig sind, gar keine Frage, im internationalen Kontext. Aber dass die Energiepreise eine Komponente sind von vielen. Und das müssen Sie schon unterscheiden, dass es hier energieintensive Branchen gibt, ja, aber der Rest hat eben auch andere Themen. Ich will aber noch auf Ihren Vorwurf eingehen, den Sie hier machen, dass ich angeblich irgendwie gesagt hätte, die Ölpreise seien in irgendeiner Größenordnung. Ich weiß nicht, wo Sie das herhaben. Da müssen Sie die Quelle nachliefern und dann auch entsprechend solche Aussagen bitte unterlassen, wenn sie nicht stimmen. Also wir sind hier in der Wissenschaft und Wissenschaft arbeitet mit Daten und Fakten und nicht mit Fake News. Also das ist das eine. Und das andere ist eben, dass wenn wir über Industrie reden, wäre es mir auch sehr recht, dass wir da über Daten und Fakten reden. Und da ist es tatsächlich so, dass die Energiepreise eine Komponente sind von vielen, aber eben nicht die ausschlaggebende.
Hier wird, glaube ich, schon parallel nach der Quelle gesucht.
Die kriegen Sie.
Wir werden alle Quellen, alle Studien.
Darf ich sehr gerne, weil wir machen danach einen Faktencheck.
Ja, machen Sie sehr
gerne. Sie sagten nicht nur 2008, sondern danach in mehreren Talkshows, $200 wird der Barrel-Preis des US-Öls erreichen. Und kurz darauf ist er 40, jetzt sind wir bei 60. Natürlich wird der Ölpreis weiter steigen. Wir haben eine CO2-Bepreisung. Ich möchte nur deswegen darauf hinweisen, weil es ist nicht, na warum, weil das in der Wissenschaft, glaube ich, dazugehört. Auch wir können gerne auf über Ihre Studie sprechen, finde ich sehr interessant. Ja, die kenne ich, Ihre Studie.
Ja, natürlich.
Weil diese 5-7%, und dann gucken wir uns beispielsweise mal das Chemiedreieck in Ostdeutschland an. Das Chemiedreieck in Ostdeutschland, da hat aktuell Dow, und darum sage ich, wir müssen auch in der Wissenschaft natürlich die Möglichkeit haben, untereinander zu diskutieren, und das machen ja auch Kollegen mit Ihnen gelegentlich. In Ihrer Studie haben Sie tatsächlich die grundlastfähige chemische Industrie und energieintensive Industrie angeschaut, die wir vor allem in Ostdeutschland im Chemiedreieck haben.
In Böhlen wird Dow ihren Cracker abschalten. 300 bis 500 Angestellte werden den Standort verlassen müssen, sofern sie nicht gehen. Da sagen einige mir in Berlin, das ist ja gar nicht so schlimm, weil das ist die energieintensive Industrie, die werden wir wahrscheinlich nicht mehr halten können. Nur was dabei vergessen wird, ist, in diesem Chemiedreieck, in diesen Standorten ist eine komplette Wertschöpfungskette hinten dran mit über 3.500 Arbeitsplätzen, mit verarbeitender Industrie, die tatsächlich viel weniger Energie benötigt, als dass der Cracker von Dow in Böhlen benötigt. Und deswegen ist Ihre Studie natürlich richtig, mit 5-7% des Anfangsstoffes sozusagen, wo sehr energieintensive Unternehmen dabei sind. Doch wenn der wegfällt, fallen mir halt nicht nur 500 Arbeitsplätze weg, sondern es werden uns in Böhlen 3.500 Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie weggehen. Und deswegen sind die Energiepreise so entscheidend, dass wir mit diesen Energiepreisen runterkommen. Es geht darum, dass die Wirtschaft den Menschen nützt und dass die Menschen vor Ort eine Zukunftsperspektive haben. Und die haben sie aktuell nicht.
Ja, aber der Fakt ist doch, dass wir die sehr lange Abhängigkeit von fossilem Gas, insbesondere aus Russland, uns doch auch in die Misere gebracht hat, dass der Gaspreis massiv nach oben gegangen ist. Ja, wir reden auch über eine energieintensive Industrie und da spielt der Gaspreis eine zentrale Rolle. Es gibt Unternehmen, ja, die sind sehr stromintensiv, darüber können wir auch reden. Aber wir reden ja auch darüber, dass gasintensive Unternehmen sehr stark leiden mussten aufgrund der Gaskrise, weil wir sehr lange auf Russland gesetzt haben und dann die Gaskrise die Gaspreise nach oben getrieben hat. Das gehört doch zur Wahrheit auch dazu, dass eine Industrie sehr lange eben an der Vergangenheit festgehalten hat und auf eine Hochrisiko auch Bezug von Gas gesetzt hat und das am Ende diese sehr hohen Kosten zu tragen hat.
Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte.
Ich versuche mal zu vermitteln. Ja.
Aber ein Satz doch noch zu Ihrer, also dass Sie hier behaupten, ich würde da irgendwelche Ölpreise, man hat mich damals angesprochen, es war eine Diskussion über sehr steigende Ölpreise und auf die habe ich geantwortet. Diese Aussage und diese Prognose kam nie von uns, sondern wir haben reagiert auf Venezuelas Staatspräsident oder andere Verwerfungen, die damals da waren. Und deswegen ist das so. Und ich frage mich schon, warum Sie diesen Punkt hier so bringen. Was das soll jetzt auch in der Diskussion? Weil wir reden doch eigentlich über eine Industrie. Und Sie bringen und
eigentlich über Lösungsvorschläge.
Ja, und ich glaube, hier geht es nur darum, bestimmte Klientel abzudecken in einer Diskussion. Das ist nicht unser Niveau, auf dem wir hier eigentlich sprechen sollten. Das finde ich sehr schade, weil es sollte doch um wissenschaftliche Fakten gehen.
Aber ich glaube, wir haben damit schon mal ganz gut geklärt, wie instabil fossile Energiepreise eben sind und wie abhängig sie uns machen.
Wie angespannt die Lage ist.
Wie angespannt die Lage ist. Und Frau Nallinger, Sie wollten eben auch noch mal reagieren.
Naja, sagen wir mal so. Ich glaube, ich sitze jetzt hier in der Mitte und ich glaube, dass zwischen Frau Kempfert und Herr Müller gar nicht so große Unterschiede sind. Wir haben ja beide, alle drei festgestellt. Diskussionsstil mag sein. Mir geht es jetzt aber um Inhalte und darum treffen wir uns heute hier. Und ich glaube, wir stellen alle drei fest, dass wir hier in Deutschland sehr hohe Energiepreise haben. Das hemmt uns auch, eben tatsächlich auch wirtschaftlich das auf die Beine zu stellen, welches Potenzial wir auch haben. Es sind aber nicht nur die Energiepreise, es ist auch die Regulatorik. Es sind eben auch so Punkte, dass eben Unternehmen in Deutschland viel größere Schwierigkeiten haben, Investitionen zu finden für ihre Zukunftstechnologien als in anderen Wirtschaftsräumen. Und das sind doch die Punkte, die dramatisch sind. Und darüber würde ich heute gerne diskutieren.
Das machen wir auch. Und ich würde jetzt gerne beim Thema Wasserstoff bleiben, weil Sie, Herr Müller, eben so ein bisschen gesagt haben, naja, wenn die Nachfrage aber gar nicht da ist, warum sollten wir jetzt in ein Wasserstoffnetz investieren? Vielleicht können Sie das auflösen, Frau Nallinger, weil das ist tatsächlich ein Henne-Ei-Problem. Jedenfalls ist das, was wir von Expertinnen und Experten immer wieder hören.
Also in der Zukunft werden wir in Deutschland ein Wasserstoffnetz brauchen und wir brauchen grünen Wasserstoff. Ja, für manche Industrieprodukte und aber auch natürlich für die Luftfahrt und für weitere Bereiche. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir da auch in die Zukunft denken. Ich fand den Vorstoß und wir waren da als Stiftung Klimawirtschaft nicht ganz unbeteiligt, dass wir gesagt haben, wir suchen uns jetzt einen Industriebereich raus, die Stahlindustrie in dem Fall, den wir uns ganz genau anschauen und mit den Unternehmen zusammen schauen, wie sieht die Zukunft aus. Der Hintergrund war, dass wir gedacht haben, dass gerade die energieintensive Stahlindustrie geeignet ist, wenn man da wenige große Konzerne findet, die committed sind, dass man eine entsprechende kritische Nachfrage erzeugt, um tatsächlich auch in die Infrastruktur zu investieren. Und deswegen haben wir uns damals eben die Stahlkonzerne, die damals auch schon Kontakt zu uns aufgenommen hatten, vermitteln zur Politik und so, haben wir das Thema eben aktiv angegangen. Und letztendlich finde ich die Idee immer noch gut, dass man eben tatsächlich wenige Player erstmal hat, mit denen man agieren muss, verlässliche Commitments gegenseitig trifft und eben tatsächlich eine Nachfrage einer Energieart, einer Infrastruktur ankurbelt, die sehr zukunftsweisend ist. Weil wie gesagt, es gibt eben in Teilen Bereiche, da kommen wir nur noch mit grünem Wasserstoff zu unseren Klimazielen näher. Ich hatte die Luftfahrt etc. ja schon erwähnt.
Und damit kann man dann auch wieder neue Geschäftsfelder entwickeln. Das gehört ja auch dazu, oder?
Ja, absolut. Ich meine, ich habe mich eh immer gewundert, dass die Investitionen in Infrastruktur immer als Kostenfaktor sozusagen angesehen wird. Wir in der Stiftung Klimawirtschaft haben das schon immer als Ankurbeln der Wirtschaft auch auf der anderen Seite gesehen. Und genau so ist es.
Ja. Sehr schön.
Und Herr Müller, Sie haben eben auch genickt, als Frau Nallinger sagte, es wird in Zukunft grünen Wasserstoff brauchen in Deutschland, um gewisse Industrien hier dann eben auch halten zu können. Warum geht man dann jetzt nicht voran und sagt, wir müssen das jetzt angehen, um vielleicht mal nicht erst im Nachhinein zu versuchen, das Ganze wieder aufzufangen?
Erstmal vorneweg geschickt, wir gehen den Wasserstoffhochlauf an. Wir haben da nicht nur ein Gesetz drin, sondern werden auch den, das wissen Sie auch, Frau Nallinger, im Deutschen Bundestag das besondere Interesse, übergeordnete Interesse für die Wasserstoffinfrastruktur verabschieden, damit auch die Infrastruktur gebaut werden kann. Aber ich komme nochmal auf Henne-Ei. Sie hatten das eine Stahlunternehmen angesprochen. Sie wissen, dass dieses Stahlunternehmen grünen Wasserstoff bekommt aus Frankreich, weil dort die Stromkosten am niedrigsten sind. Wir können uns...
Kommt auch immer sehr drauf an.
Herr Müller, dann reden wir doch mal, wie möchten Sie zu günstigen Stromkosten kommen?
Wir können gerne, Sie werfen mir ja von der einen Seite vor, wir haben keine ordentliche Diskussionskultur, aber Sie müssen sich dann auch die Punkte anhören, die aktuell politisch diskutiert werden. Das eine Unternehmen, welches aktuell eine Wasserstoffzusage hat, dieses bekommt Wasserstoff, grünen Wasserstoff aus Frankreich. Was haben wir in der Politik jetzt versucht, gemeinsam mit der Koalition, will gar nicht die ganzen Gesetze nennen, wir werden Leitmärkte machen, weil, Sie hatten es richtigerweise gesagt, grüner Stahl, Wasserstoffstahl ist so teuer in der Entstehung, dass er den gar nicht verkauft bekommt. Deswegen werden wir bei öffentlichen Ausschreibungen mit Leitmärkten, mit Quotenregelungen versuchen, hier diesen Markt zu öffnen, um auch einen Hochlauf zu erzeugen. Nochmal, wir haben ein Unternehmen, das aktuell den grünen Wasserstoff aus Frankreich bekommt. Ich kann hier wieder ein Beispiel aus Sachsen-Anhalt nehmen. Wir haben dort Strukturmittel für eine Pipeline, wo grüner Wasserstoff mit PV und Windkraft erzeugt werden soll, für einen Elektrolyseur, der in eine pharmaindustrielle Anlage laufen sollte. Dreistelliger Millionenbetrag Fördermittel. Das wird nicht abgerufen, weil den Unternehmen der grün hergestellte Wasserstoff vor Ort, obwohl die Anlagen abgeschrieben sind, immer noch zu teuer ist. Und deswegen wird Wasserstoff nicht einzig und allein die Lösung sein, sondern wir werden uns über weitere Äquivalente unterhalten müssen. Wir müssen uns unterhalten, ob wir die auch aus anderen Ländern dieser Erde herbekommen. Das wird aber nichts dabei, an dieser Diskussion wird auch nichts vorbeigehen, weil wir müssen klimaneutrale Industrie voranbringen. Unsere Ingenieurskunst muss so gut sein, dass wir das exportieren können, dass wir den Wohlstand in Deutschland sichern können, indem wir unsere Ideen sichern können. Unsere Hauptaufgabe ist aber erstmal, diese Industrie hier zu halten. Ich habe so manchmal das Gefühl in der Debatte, dass die aktuelle Stimmung noch besser ist als die Lage. Sprechen Sie mal mit den Betriebsräten vor Ort. Die Lage ist am Siedepunkt und darüber hinaus.
Ich habe es dramatisch genannt.
Das ist doch fast euphemistisch. Wenn Sie mit den Menschen vor Ort reden, da ist der Scheitelpunkt erreicht. Und dann können wir natürlich Wasserstoff grün, natürlich, das wollen die auch machen. Nur die sehen aktuell kein Licht am Ende des Tunnels. Die sehen, dass die Bänder stillstehen. Die sehen, dass sie in Kurzarbeit gehen. Und nicht nur in der energieintensiven, sondern in der verarbeitenden Industrie. Wir als Koalition wollen diese Industrie in Deutschland halten. Daran werden wir auch alles setzen und das versuchen wir in Einklang zu bringen. Das ist nicht einfach. Ich habe die Herausforderung beschrieben. Das wird aber nicht nur mit Subventionen gehen, sondern wir müssen erstmal die Industrie hier halten und dann werden wir auch in die Infrastruktur ausbauen.
Herr Müller, holen Sie bitte einen Quereinsteiger wie mich einmal ab. Der Industriestrompreis, der ist, glaube ich, so gut wie in Sack und Tüten. Ich habe zumindest bei mir zu stehen, dass die Bedingungen der EU-Kommission, glaube ich, alle erfüllt sind. Er wird gesenkt auf, ich meine, 5 Cent die Kilowattstunde. Da kann man eigentlich einen Haken dran machen. Wasserstoff?
Nein, das muss noch. Okay. Ja, also okay, es ist ein bisschen komplizierter, aber ja.
Aber okay, aber dann haben wir das Problem, machen wir einen halben Haken dran. Wasserstoff gibt es theoretisch, ist aber noch zu teuer. Und dann haben Sie gesagt, dann müssen wir auch über Äquivalente reden. Sagen Sie einem Laien wie mir einmal ganz kurz, von welchen Äquivalenten reden wir dann noch?
Andere organische Stoffe, wie beispielsweise Ammoniak. Wir können über Biogas uns unterhalten. Wir können uns über andere Dinge unterhalten, die wir organisch mit nutzen können, wie Methan. Also Dinge, die auch biogen hergestellt sind, über die müssen wir uns gleichzeitig unterhalten.
Und die sind dann günstiger und wirtschaftlicher, oder?
Da vertraue ich auf die Technologie und Innovationskraft unserer Unternehmen vor Ort.
Okay.
Die sind ja in den Ideen frei. Da muss ich ja nicht als Staat sagen, wir wollen rechts rum oder links rum. Also da vertraue ich schon auf unsere Unternehmerinnen und Unternehmer vor Ort.
Herr Müller, ich finde, wir müssen eine Frage tatsächlich einmal in den Raum stellen. Sie sagen das hier immer so ganz klar, es muss darum gehen, die Industrie in Deutschland zu halten. Frau Nallinger stimmt Ihnen da natürlich zu. Deshalb würde ich das einmal an Frau Kempfert weitergeben. Ich war eben noch bei einer Veranstaltung, da hat selbst Ralf Brinkhaus, Ihr Fraktionskollege, offen in den Raum gestellt, dass man zumindest mal darüber sprechen muss. Er hat die Frage einfach gestellt, sind wir noch der richtige Standort für Industrie? Weil Sie haben es jetzt gerade schon sehr genau beschrieben. Wir werden diese günstigen Energiepreise, die es in anderen Regionen dieser Welt einfach geben wird, die werden ja immer günstiger. Dafür sind wir nicht mehr der perfekte Standort. Und auch was den Transport angeht, was den demografischen Wandel angeht, ich habe es gerade schon gesagt. Also wir haben einfach Probleme, die gehen ein bisschen darüber hinaus. Wenn man jetzt mal überlegt, warum sind wir mal industriell so reich geworden, dann lag das daran, dass wir günstige Kohle hatten. Wir hatten mit dem Rhein einen sehr guten Transportweg. Wir hatten eine sehr gute demografische Situation. Das kriegen wir in der Form nicht mehr zurück. Deswegen, ich würde es gerne einmal in den Raum stellen, zumindest diese Frage, Frau Kempfert, vielleicht auch noch mal aus Ihrer Sicht, aus dieser gesamtwirtschaftlichen Sicht, können wir die Industrie in Deutschland halten?
Ja, grundsätzlich können wir viele Industriebereiche in Deutschland halten. Ein wichtiger Bereich der deutschen Industrie ist die deutsche Autoindustrie. Und die ist wettbewerbsfähig. Sie hat aber einen wichtigen Trend verschlafen, nämlich hin zur Elektromobilität. Da wird jetzt viel investiert, was auch gut ist und richtig ist. Aber richtig ist eben auch, es wird sehr viel subventioniert in China, auch im Bereich Elektromobilität, Solarindustrie, Windindustrie. Wir hatten wertvolle Industriearbeitsplätze im Übrigen, die alle auch abgewandert sind in Richtung China. Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Wir leben ja schon länger damit, dass die Industrie auch unter Druck ist, auch international unter Druck. Aber dennoch können wir in Deutschland auch Industrie haben, und zwar jede Menge, und zwar Autoindustrie und eine Industrie, die auch auf preiswerter Energie basieren kann, nämlich auf erneuerbare Energien, Solarenergie, Windenergie in Kombination auch mit Batteriespeichern. Batteriespeicherkosten sinken massiv im Moment. Und da kann auch eine Industrie, auch eine Schwerindustrie, auch eine stromintensive Industrie bestehen. Das geht schon, wenn man die Rahmenbedingungen richtig setzt dafür, dass das auch umsetzbar ist. Aber wenn man sehr lange konservativ oder die konventionellen Geschäftsmodelle aufrechterhält und sie auch noch subventioniert, jetzt auch noch mit einem Industriestrompreis, der teilweise auch Fossilindustrie wieder die Lock-in-Effekte noch weiter in die Zukunft setzt, dann bekommen wir Schwierigkeiten in der Transformation. Und wir schieben diese Transformation schon ewig vor uns her. Und es ist richtig, 2011, als wir diskutiert haben, auch über Gas. Damals hat es ja Sinn gemacht. Wir sind nur im Jahr 2025. Die Rahmenbedingungen haben sich doch komplett geändert. Das können Sie doch nicht mehr vergleichen. Und das zu tun, heißt einfach nur, dass Sie eine bestimmte Motivation haben, wissenschaftliche Erkenntnisse nicht in dem Kontext wahrnehmen zu wollen. Aber Sie sind eben da. Und heute ist es so, dass Gas als konventioneller Energieträger, als fossiler Energieträger nicht wettbewerbsfähig ist und auch nicht zukunftsfähig. Aber wir haben zukunftsfähige Energien, und das sind die erneuerbaren Energien. Und davon kann auch eine Industrie profitieren, denn die erneuerbaren Energien sind billiger. Und wenn man sie im Markt endlich auch mal etabliert, und zwar auch deutlich schneller als bisher, können sie die Energiekosten auch massiv senken.
Für welche Bereiche oder Branchen sehen Sie denn schwarz und für welche Bereiche und Branchen sind Sie optimistisch, dass wir das hinbekommen?
Naja, ich bin Volkswirtin. Es gibt immer einen Strukturwandel und den gab es schon immer. Und natürlich, Sie gucken in Ihrem Wahlkreis auf Ihre einzelnen Unternehmen. Das verstehe ich. Und das ist auch verständlich, dass Sie das hier so deutlich machen müssen. Aber wir sind Wissenschaftler und wir gucken volkswirtschaftlich auf die Thematiken. Und da wird es einen Strukturwandel geben. Und Energie- oder auch gasintensive Unternehmen sind ja schon zum Teil abgewandert. Und es kommen aber wieder neue hinzu. Es kommen auch Digitalisierungsunternehmen hinzu. Es kommen Unternehmen hinzu, die auch im Bereich Industrie auf erneuerbare Energien basierend, auch die Autoindustrie im Übrigen, durchaus in der Zukunft Wettbewerbsvorteile haben kann. Aber dafür muss sie eben transformieren. Dafür muss sie sich in Richtung Zukunft bewegen. Und davon gibt es ja auch glücklicherweise jede Menge.
Ich glaube, dann haben wir immer einen Punkt, wo sich ja alle einig sind. Man kann und will Industrie in Deutschland halten. Also Sie geben ja auch die Hoffnung, dass Herr Müller in seinem Wahlkreis sagen kann, es wird Arbeitsplätze auch im Industriebereich in Zukunft geben. Frau Nallinger, vielleicht können Sie einen Ausblick geben, welche Branchen denn wirklich eine Chance auch für sich sehen, vielleicht nochmal so aus dem Innenleben heraus, dauerhaft in Deutschland eben zu bleiben.
Also wir in Deutschland leben ganz, ganz stark davon, dass wir gesamte Wertschöpfungsketten in Deutschland abbilden. Das hat uns stark gemacht als Wirtschafts- und Industriestandort und daran sollten wir tatsächlich an dem Erfolgsmodell auch festhalten. Und dazu gehört eben auch die Grundstoffindustrie, die energieintensiv ist. Ich denke, was wir tatsächlich und letztendlich bin ich optimistisch, weil wir haben hier hervorragende Unternehmen in Deutschland, wir haben eine hervorragende Forschungslandschaft. Wir haben eine hervorragende Demokratie und das macht mich alles sehr zuversichtlich. Was wir jetzt aber tatsächlich brauchen, sind tatsächlich, weil wir als Deutschland, als dritt, manche sagen viertgrößte, je nachdem, wie man das, glaube ich, volkswirtschaftlich betrachtet, sind wir sehr, sehr stark nach außen orientiert. Das finde ich sehr spannend, ja, dass wir als Deutschland schon immer mehr als andere große Wirtschaftsräume im Austausch mit anderen Wirtschaftsräumen standen. Auch davon haben wir profitiert und waren sehr erfolgreich. Ich denke, auch dieses Rad sollten wir nicht zurückdrehen. Und deswegen sollten wir auch bei Protektionismus wirklich mit Augenmaß rangehen und tatsächlich nur so weit protektionistische Maßnahmen einführen, wie es wirklich zwingend notwendig ist, um nicht ganze Industriezweige absterben zu lassen.
Uns hat vor wenigen Wochen ein Alu-Unternehmer gesagt, Rob van Gils ist sein Name. Die anderen spielen aber leider nicht mehr nach diesen Regeln, die USA und China.
Naja, also ich höre so viel, was wir anscheinend ganz toll machen und die anderen nicht. Mhm. Es ist eine Mehr zu glauben, dass wir in Deutschland und Europa die Einzigen sind, die tatsächlich in Transformationstechnologien, in klimaneutrale Technologien investieren. Es ist genau das Gegenteil. Wenn Sie mit chinesischen Unternehmen reden, sagen Sie, hey, wir sehen euch noch nicht mal mehr im Rückspiegel in Deutschland. Wo seid ihr denn geblieben? Ihr habt uns doch angetrieben. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass eine große Leistung es war, dass wir in Europa über Instrumente wie den CBAM diskutiert haben, schon lange, dass wir ETS und CO2-Steuer eingeführt haben. Das hat dazu geführt, dass nämlich unsere Handelspartner sich auch bewegt haben. Ich bin der Überzeugung, wenn wir damals solche Ankündigungen nicht gemacht hätten, wäre China und Amerika nicht so weit, wie sie heute sind, auch im Emissionshandel, auch in derartigen Instrumenten.
Ist natürlich blöd, wenn wir die anderen angetrieben haben und dann selber stehen geblieben sind.
Ja, weil
sind.
Wir jetzt eben zaudern und zögern. Das ist unser Problem. Ich rede so viel mit Unternehmern und was ich sagen kann ist, wir sind technologisch immer noch gut dabei. Wir sind nicht überall ganz vorne, aber wir sind noch gut dabei. Was es jetzt gilt ist, dass wir die Entwicklungen auf die Straße bringen. Und dazu brauchen wir ein Abspecken der Regulatorik und wir müssen endlich schauen, wie wir tatsächlich in Deutschland die Investitionsmittel erhalten, wie es andere Wirtschaftsregionen für dieselben Technologien bekommen. Nur komischerweise die deutschen Unternehmen, die Reglements und so weiter führen so weit, dass die Investitionen hier nicht stattfinden.
Und was genau meinen Sie mit Regulatorik? Also das ist ja inzwischen auch schon so ein Buzzword geworden.
Ja, das ist ein Buzzword, aber schauen Sie mal, ich habe neulich mit einem Unternehmer geredet, der hat mir gesagt, er wollte das neue Microsoft-Update einführen. Das hat Monate gekostet, bis es im Betriebsrat mit Datenschutz arbeitsschutzrechtlichen
Könnte aber auch an den fehlenden IT-Managern liegen,
Nee, das glaube ich weniger. Das könnte sein, aber wenn Sie mit Unternehmern hier reden, ja, dann kriegen Sie immer dasselbe. Das dauert Jahre, bis Dinge genehmigt sind. Ich meine, wir haben es doch bei der Windkraft gesehen. Das hat früher, also ich konnte es gar nicht glauben, zum Teil 8 Jahre gebraucht von der Antragstellung, bis die Genehmigung da war. Wir haben das jetzt durch den Booster auch, gerade auch die Politik hat da dran gearbeitet, hat es erkannt. Jetzt sind wir bei der Windkraft schon mal ein bisschen weiter. Aber es gibt so viele Bereiche, wo wir da tatsächlich in die Puschen kommen müssen. Ich habe es vorher schon gesagt. China betreibt eine dezidierte Industriepolitik. Und wir kommen mit dem Tempo und mit der Klarheit, wie dort Industriepolitik betrieben ist, nicht mehr mit. Unternehmen können nicht so schnell nachjustieren. Das geht wirklich nur Hand in Hand, wenn Politik mit Wirtschaft redet und wenn man gemeinsam wirklich pragmatische Lösungen findet, damit wir wirklich auch diesen Schwung und dieses Tempo hier in dieses Land wieder reinbekommen.
Und an der Stelle, wenn Sie jetzt sagen, bei der Windkraft zum Beispiel hat man es ganz gut hinbekommen, dass da zumindest endlich weniger Bürokratie nötig war, bei aller Kritik an der Ampel, das geht wahrscheinlich aufs Konto der Ampel, dass sie das geschafft hat. Herr Müller, woran wird man sich am Ende erinnern? Wo hat die CDU-CSU oder diese schwarz-rote Regierung wirklich Bürokratie so abgebaut, dass ein Prozess deutlich kürzer geworden ist? Vielleicht können Sie uns schon mal einen Ausblick geben.
Ja, erstmal herzliche Einladung. Und mein Wahlkreis, der wurde ja zweimal angesprochen, der in Sachsen-Anhalt liegt. Und vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer aus Berlin, Böhlen liegt in Sachsen und Emden, wo die Bänder still liegen, liegt in Niedersachsen bei VW, sodass wir ganz Deutschland im Blick haben und die Sorgen und Nöte der Menschen von ganz Deutschland im Blick haben im industriellen Bereich. Und ich bleibe dabei. Wir setzen alles daran, dass die Industrie, die den Wohlstand in unserem Land geschaffen haben, weiterhin erhalten bleibt mit den nachfolgenden verarbeitenden Betrieben.
Koste es, was es wolle?
Auf die Frage hat ja Frau Kempfert nicht geantwortet. Es gibt ja einige volkswirtschaftliche Kollegen von Ihnen, die einige spezielle energieintensive Unternehmen hier gar nicht mehr sehen wollen, insbesondere gasintensive Unternehmen, haben Sie jetzt nicht gesagt.
Thema, weil es nicht meine Position ist.
Nein, ich sage ja, es gibt ja einige Kollegen von Ihnen, die unter anderem sagen, gasintensive Unternehmen werden hier gar nicht mehr bleiben können, wie beispielsweise bei der Ammoniak-Synthese.
Dazu gehören interessanterweise ja auch die Berater von Katharina Reichel, die ja auch sagen, wir sollten die Unterstützung einzelner Branchen, wir müssen damit mal aufhören.
Die Unterstützung. Ammoniak-Synthese soll nicht mehr stattfinden oder kann nicht mehr stattfinden, weil es so energieintensiv ist in der Primärenergie, dass wir uns das gar nicht mehr leisten können. Ich sage, Vorsicht an der Bahnsteigkante, weil Sie gefragt haben, koste es, was es wolle. Wollen wir resilient sein? Haben wir nicht gelernt aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, was es bedeutet, sich von anderen abhängig zu machen? Und ja, ich glaube, wir haben daraus gelernt, schmerzlich lernen müssen. Und wir merken das ja auch in der aktuellen Debatte, wie schmerzhaft die Folgen heute noch sind. Und deswegen müssen wir resilient sein. Und deswegen brauchen wir natürlich die Industrie in unserem Land, damit diese Prozesse weiter nicht nur hier erforscht und umgesetzt werden können, sondern auch in Deutschland und für Europa angewendet werden können. Gerne auch in Europa, selbstverständlich, aber bestenfalls natürlich bei uns in Deutschland. Diese Bundesregierung wird sich daran messen lassen müssen, ob es gelungen ist, gemeinsam die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen. Sie wissen, dass wir mit dem Minister Wildberger die Modernisierungsagenda beschlossen haben. Gemeinsam ist die morgen im Parlament. Also wenn der ausgestrahlt wird, der Podcast, war sie dann schon im Parlament.
Am 17. Oktober.
Genau, da war sie schon im Parlament gewesen. Das Ziel ist 16 Milliarden weniger Kosten. Wir reden vom BImSch. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind insbesondere Industrieanlagen, die sehr lange dauern in der Genehmigungsphase. Wie kriegen wir das schneller hin? Was machen wir mit der öffentlichen Beteiligung? Das geht aber viel ins Detail. Bei einem muss ich Ihnen widersprechen, Frau Nallinger. Sie sprachen davon, in Deutschland, woanders wird investiert, in Deutschland nicht. Das ist nicht ganz korrekt. Es gibt eine Initiative Made for Germany. Müssten auch 2-3 Unternehmen in ihrer Stiftung sein. Die investieren in den nächsten 3 Jahren über 600 Milliarden Euro in unseren Standort.
Wobei, Herr Müller, da ganz kurz, niemand konnte
das gar nicht investieren. Ja, das wäre ja dramatisch.
Woanders, aber man muss ja auch das Gute sehen. Und natürlich sind die Herausforderungen da.
Einmal ganz kurz nur da eingehakt. Konnte noch niemand genau erklären, was davon eigentlich zusätzliche Investitionen sind. Vielleicht können Sie uns das einmal kurz hier auflösen, weil das war bisher immer nur, wir investieren so viel, aber keiner weiß genau, ob das Investitionen waren, die sowieso geplant waren oder Können Sie das auflösen?
Ich bin kein CEO, mache den Wirtschaftsplan nicht. So wie ich das vernommen habe, sind da über 3/4 zusätzliche Investitionen in den Standort Deutschland. Und das
Frau
ist ein gutes Signal.
Schüttelt den Kopf für alle, die das jetzt sehen.
Ich glaube, das hat sich ja aufgeklärt, dass das eben geplante Investitionen sind. Aber es ist ja doch eine beeindruckende Summe gewesen, nicht? Und ist doch auch toll, aufzuzeigen, wie die Wirtschaftskraft ist. Herr Müller, ich wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass hier nicht mehr investiert wird, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Ich hatte die Woche, war ich in Hamburg und habe mit der Chefin der Industriepolitik vom Helmholtz-Institut geredet, die mir gesagt hat, hey, Frau Nallinger, wir haben hier unseren Teilchenbeschleuniger, wir haben großartige Laser hier, wir haben großartige Unternehmen, die mit uns zusammen technologische Sprünge machen und weiterentwickeln, viele Familienunternehmen zum Beispiel, unter anderem, aber sie kommen nicht in die Skalierung. Weil das einfach innovative Technologien, Zukunftstechnologien sind und in anderen Räumen werden die dann einfach erfahren da mehr Unterstützung. Also ich fände es schon mal spannend, genau hinzuschauen, warum bei uns zukunftsweisende Technologien größere Hürden überwinden müssen, Investments zu finden, als es in anderen Wirtschaftsräumen ist. Das scheint ja nicht an den Technologien zu liegen.
Wenn ich da kurz gleich drauf reagieren kann, da sprechen Sie einen Punkt an, den diese Bundesregierung auch angeht. Und wir haben bereits mit 2 Gesetzen das auf den Weg gebracht. Das ist einerseits die steuerliche Förderung, die wir auf 12 Millionen Euro erhöht haben. Das ist gleichzeitig die Turbo-Abschreibung in Summe 45 Milliarden Euro inklusive der Körperschaftssteuersenkung, die dann kommt, weil wir genau diesen Transfer nicht finanziert bekommen, weil an der Schwelle andere Länder besser sind. Das ist adressiert, das ist in diesem Jahr geändert worden, bereits vor der sitzungsfreien Zeit, wo es am Freitag dann andere Abstimmungen gab, die nicht so gut gelaufen ist. Und deswegen leider das alles andere übertüncht hat. Also das ist erkannt. Zweite Thema, diese Bundesregierung wird einen Deutschlandfonds auflegen mit mehreren Instrumenten. Ich möchte da noch nicht ins Detail gehen, weil das ist noch nicht finalisiert. Dieser Deutschlandfonds wird die Möglichkeit geben, auch mit privatem Kapital und staatlichem Kapital genau das zu skalieren. Und weil viel Wissenschaft auch mit dabei ist, Sie kennen die Programme Exist und so weiter, also die Möglichkeit zu transportieren aus der Wissenschaft in die Wirtschaft gibt es schon. Die werden wir mit dem Deutschlandfonds aber deutlich mehr auch finanziell ausstatten, weil wir da eine Hebelwirkung erwarten. Da müssen wir tatsächlich besser werden, weil die Ingenieure, die Ideen, die kommen aus Deutschland, die müssen wir jetzt in die Wirtschaft reinbringen und auch hier produzieren lassen.
Herr Müller, ich komme noch einmal kurz zu dem Punkt, koste es, was es wolle, zurück. Wenn wir einmal bei der Stahlindustrie bleiben. Die SPD, ihr Koalitionspartner, hat dazu auch schon gesagt, im Notfall müsste der Staat auch einsteigen bei den Stahlunternehmen. Sind wir schon so weit, dass wir das konkret planen müssen? Ist das auch im Sinne von der CDU, CSU? Das widerspricht ja eigentlich allem, wenn man über freie Marktwirtschaft spricht. Und das wäre ja eine Staatsbeteiligung, die dann schon auch zeigen würde, wie dramatisch es ist, wenn wir jetzt sagen, wegen Resilienz und wir brauchen den Stahl für die Verteidigung und so, wir wollen das unbedingt hier halten, aber man plant jetzt schon, dass man eventuell das nur hinbekommt, wenn der Staat damit einsteigt?
Dass wir diese Diskussion führen, zeigt ja, wie dramatisch die Lage ist. Sie kennen meine Antwort und die Antwort ist, dass wir tatsächlich vor einer dramatischen Lage sind und dass wir als Unionsfraktion natürlich wenig davon halten, dass der Staat der bessere Unternehmer ist. Deswegen bin ich fest überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Unternehmen hier Lösungen finden werden. Aber nochmal, diese Diskussion, die die Sozialdemokraten zu Recht aufmachen, die ich nicht teile im Ergebnis, zeigt, wie dramatisch die Lage ist. Wir reden über Verteidigungsfähigkeit unseres Landes, über eine steigende, wachsende Rüstungsindustrie. Und wenn es so weiterläuft, haben wir keinen Panzerstahl mehr. In Schweden vielleicht wird noch was produziert, aber bei uns nicht, weil die Unternehmen nicht mehr da sind. Wie verrückt ist das?
Sie teilen es nicht im Ergebnis, aber Sie sehen auch nur noch den Weg, das mit massiven Subventionen hinzubekommen?
Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe Ihnen versucht aufzuzeigen, dass wir tatsächlich im grünen Stahl auch die Möglichkeit sehen, hier Punkte zu setzen in Deutschland und auch in Europa, indem wir uns absetzen von anderen und dann die Technik nach außen transportieren können, indem wir Leitmärkte setzen, also Quotenregelung setzen. Wenn beispielsweise die Deutsche Bahn 500 Kilometer Eisenbahninfrastruktur bauen möchte, dann müssen davon, ich mache jetzt mal eine Zahl, an der werde ich jetzt nach dem Podcast festgemacht, aber das ist nur eine Zahl, die ich einfach in den Raum stelle, 10% muss da grüner Stahl dabei sein. Mhm. Wenn wir das hinbekommen, dann können die Unternehmen natürlich auch daraufhin produzieren, weil aktuell wird der grüne Stahl deswegen nicht abgenommen, weil er nicht wettbewerbsfähig ist, weil die Deutsche Bahn natürlich den günstigsten Stahl nimmt. Hinzu kommen noch die so hoch subventionierten Produkte aus anderen Ländern. Da ist die EU-Kommission jetzt dabei, sich das anzuschauen und die Zölle zu erhöhen. Hinzu kommen die Brammen aus Russland, die bis 2028, 29 sukzessive weniger werden sollen. Unsere Position ist da klar. Wir werden gar keine Stahlbrammen mehr aus Russland haben. Es gibt aber, es muss ein einstimmiger Beschluss sein. Das ist ein bisschen schwierig aktuell, weil andere auch in Europa darauf angewiesen sind. Und so versuchen wir das zusammenzuhalten, weil nochmal, wir wollen resilient sein und dafür brauchen wir auch die Stahlindustrie.
Es gibt ja noch eine andere Lösung. Wir haben sie am Anfang einmal ganz kurz angerissen und unser Podcast heißt Klimalabor. Deswegen gehört es sich eigentlich, dass wir das auch nochmal ganz kurz zumindest anreißen. Der Evonik-Chef Kullmann fordert den ETS abschaffen, Emissionshandel. Wir haben eine Autoindustrie, die sagt, wir müssen das Verbrenner aus abschaffen. Wir haben den Alu-Unternehmer schon angesprochen, der ist dafür, dass wir den CBAM, das ist diese CO2-Steuer, dass wir die wieder einkassieren, weil die auch nichts bringt. Man kann ja auch einfach beim Klimaschutz sparen, Frau Nallinger.
Also Sie haben jetzt einzelne Unternehmen genannt und ich würde mal sagen, das sind einzelne Unternehmen. Ich rede mit sehr, sehr vielen Unternehmern und Unternehmerinnen und habe ein komplett anderes Bild.
Okay.
Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass die Wirtschaft zum Großteil tatsächlich weiterhin an ihren Transformationsplänen, also hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft festhält. Der Hintergrund ist ganz vielfältig, aber der wichtigste ist, die sind schon so weit den Weg gegangen, dass sie gar nicht mehr zurückgehen können. Meistens. Aber die gute Nachricht ist, die meisten wollen auch gar nicht zurückgehen, weil das sie eben erkannt haben, dass es die Zukunftsmärkte sind. Manche haben auch noch Kinder und Enkelkinder und möchten eben auch einen Planeten für die Generationen hinterlassen. Das hat ganz andere Motive. Aber ich würde mal sagen, die wirtschaftlichen Motive überwiegen, dass das einfach die Zukunftsmärkte sind und dass sie schon viel zu viel investiert haben. Und die Stimmen, die sie gebracht haben, die sind einzelne Unternehmen. Und ich kann das überhaupt nicht bestätigen, dass das mein Bild aus der Wirtschaft ist.
Herr Müller, sehen Sie das auch so? Denn auch aus der Politik gibt es ja immer mehr Stimmen, die sagen, wir müssen an den ein oder anderen Klimaschutzregeln ein bisschen zurückgehen.
Die Klimaschutzregeln, die gelten auch deswegen, weil wir mit dieser Welt nicht verhandeln können. Wir müssen alles daran setzen, dass wir die CO2-Emissionen nach unten bekommen. Gleichzeitig merken Sie die Spannung nicht nur in Deutschland, auch in Europa generell. ETS2 will ich gar nicht ansprechen. Der europäische Handel von Zertifikaten, der zukünftig kommen soll, der auch unter Druck steht anderen europäischen Partnern. Meine Sorge ist, und deswegen ist auch diese Diskussion ja nicht nur von den Unternehmen, sondern auch teilweise von Gewerkschaften geführt. Bin selber Mitglied der Industriegewerkschaft Bergbau und Chemie Elektro. Aber auch die IG Metall hat sich dazu geäußert, dass wenn wir die Arbeitsplätze verlieren, die Produktion woanders hingeht, wo mehr CO2 produziert wird, wird zu schlechteren Umwelt- und Sozialstandards produziert wird. Und darum sind wir gerade in einer schwierigen Lage. Ich bleibe dabei, der Zertifikatehandel ist das richtige Instrument, auf was wir uns vereinbart haben. Wir brauchen einen sozialen Ausgleich für diejenigen, die am meisten betroffen sind. Darum ist weiterhin unsere Forderung auch aus der Fraktion, dass die Stromsteuer für alle gesenkt wird. Wir werden mit dem Industriestrompreis das nur ergänzend, weil Frau Kempfert, Sie hatten das vorhin kritisiert, dass man da auch oder fossile Energieträger und Erzeuger von Strom mitfinanziert. Sie wissen, dass von den subventionierten Mitteln die Hälfte eingesetzt werden muss, damit das Industrieunternehmen zukünftig in regenerative Energieerzeugungsanlagen investiert. Das heißt also, sie kriegen 100 Millionen und 50 Millionen davon müssen die in eine PV-Anlage oder eine Windkraftanlage oder eine Biomasseanlage oder einen PPA-Vertrag investieren. Damit wir genau das machen, was ich vorhin beschrieben habe. Wir wollen die Industrie halten und sie resilient machen und auf den Weg bringen zur erneuerbaren Energie, damit wir mit unserer Wirtschaft weiterhin für die Menschen da sind.
Frau Kempfert, dann zum Abschluss muss ich leider sagen, nämlich Ihre Abstimmung wurde vorverschoben, Herr Müller. Wir müssen Sie gleich leider schon verabschieden. Aber ich will einmal noch auf diese Erzählung eingehen, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir uns das bewusst machen. Sie haben jetzt auch noch mal gesagt, wenn die Industrie abwandert in andere Regionen, wo es vielleicht unter Umständen noch dreckiger ist oder eben klimaschädlicher. Wir haben aber andererseits auch schon gehört, andere Regionen dieser Welt tun auch schon sehr viel, teilweise auch schon sehr viel mehr als wir für den Klimaschutz. Ja. Also Frau Kempfert, vielleicht auch noch mal von Ihnen diese Einschätzung. Müssen wir uns darauf einstellen, dass gewisse Industrien, ich meine, das ist eigentlich globaler Handel, wenn eben Industrien dahin wandern, wo sie am günstigsten hergestellt werden können oder wo am günstigsten produziert werden kann?
Nein, das geht schon darum, dass wir Klimaschutz im eigenen Land machen und Klimaschutz, kluger Klimaschutz schafft wirtschaftliche Vorteile, schafft eben auch Wettbewerbsvorteile, schafft zukunftsfähige Jobs und andere Länder investieren auch hinein und in diesem Konglomerat sind wir ja. Und wenn es darum geht, die Transformation zu finanzieren, ist das auch der richtige Schritt in die richtige Richtung, aber es muss um die Transformation gehen und nicht um das Bewahren des Alten oder um die Subventionierung von fossilen Industrien. Also wenn es in Richtung Transformation geht, einverstanden. Und es schafft eben auch kluger Klimaschutz, schafft wirtschaftliche Vorteile am Ende des Tages. Also insofern wäre ich sehr dafür, das beizubehalten. Ich halte es für hochproblematisch, wenn man anfängt, jetzt den Emissionsrechtehandel in Frage zu stellen oder den CBAM oder wieder Maßnahmen, die man ja umsetzen muss, weil wir dann wieder auf halbem Wege stecken bleiben und dann in 15 Jahren hier wieder sitzen und die identischen Argumente rauf und runter haben. Das wollen wir nicht mehr. Wir wollen in Richtung Zukunft gehen. Und das kann man auch schaffen und es ist auch der richtige Weg. Und am Ende des Tages haben wir auch eine Wirtschaft, die transformiert ist, die klimaschonend ist, die wettbewerbsfähig ist und die auch ausreichend Jobs hat.
Und an dem Punkt, glaube ich, kommen wir tatsächlich wieder alle zusammen. Also Industrie, wettbewerbsfähige, klimafreundliche Industrie in Zukunft. Es gab ja auch von Herrn Müller nochmal das ganz klare Bekenntnis zu den europäischen Klimaregulierungen, zu den deutschen Klimazielen. Ich muss mich an dieser Stelle tatsächlich leider schon von Ihnen, Herr Müller, verabschieden. Sie beide bleiben hoffentlich noch ein bisschen fürs Gespräch. Vielen, vielen Dank für diesen diskussionsfreudigen Podcast.
Vielen Dank.